Herzlich willkommen zur 48. Folge der Sendung Wer ist Jesus? Mit Daniel Neufeld. An erster Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ihr eine Woche länger auf die nächste Folge warten musstet. Ich war derart beschäftigt, dass es mir nicht möglich war, meinen Podcast wie gewohnt weiterzuführen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie Jesus in Jerusalem empfangen wurde. Die Leute jubelten ihm wie ihren König zu. Es wehte eine Luft der politischen Befreiung, das rochen auch die besorgten Führer des Volkes, die diesem Treiben nichts entgegenzusetzen hatten. Johannes berichtet, dass sogar die Juden aus der Diaspora ihn aus der Nähe sehen wollten. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gern Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Die einfachen Jünger konnten mit dem Ruhm ihres Meisters noch nicht so recht umgehen. Sie waren es nicht gewohnt, mit Herr angesprochen zu werden. Philippus, dem diese Art Aufmerksamkeit völlig fremd war, ging zu Andreas, teilte ihm mit, dass es Leute gab, die um eine Audienz bei Jesus baten, und beide kamen sie dann zu ihrem beliebten Meister. Wenn auch ganz Jerusalem Kopf stand, so hatte Jesus seinen Auftrag nicht vergessen. Der ganze Rummel um ihn herum brachte ihn nicht aus der Fassung. Im Gegenteil, die anderen Evangelisten berichten uns, dass er traurig darüber war, dass sein Volk nur darauf aus war, ihre Lebensumstände zu verbessern, während sie nicht so recht merkten, dass ihnen der Friede mit Gott abhanden gekommen war. Jesus antwortete also ganz nüchtern. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Es mutet etwas komisch an, der Zusammenhang von Verherrlichung und Tod. Ja, man muss sogar sagen, verherrlicht durch den Tod. Um das zu erklären, verwendet Jesus ein weithin bekanntes Phänomen an, das Keimen. Ich bin gerade auf meinem Feld gewesen, um mir das Ergebnis der Aussaat anzuschauen. Hunderte kleine grüne Reihen von zartem Weizen. Vor 10 Tagen hatte ich noch das Saatgut dorthin transportiert und dabei mitgeholfen, sie in die Sämaschine zu schütten. Da waren es Millionen kleiner Körner. Von ihnen hat es kein einziges überlebt. Sie sind in die Erde gelegt worden, wo es dunkel und feucht ist. Dort quollen sie auf, bis aus ihnen der Keim den Weg nach oben zum Sonnenlicht suchte, während feine Wurzelhaare für Nahrung und Stabilität zu sorgen begannen. Sie werden wachsen, Ähren werden sich an ihnen bilden, und am Ende kommt die Frucht, welche die Saat um ein Vielfaches übersteigt. Was geschieht jedoch mit dem nicht gebrauchten Saatgut? Wenn es an einem Ort liegt, wo keine Ratten drankommen, so bleibt es zumindest regungslos liegen. Es vermehrt sich nicht, sondern verfehlt den Sinn seines Daseins. Wäre Jesus sich selbst zu schade und würde er darauf verzichten, seinen Leib in die kalte, dunkle Erde zu legen, so würde es fruchtlos bleiben. Bestimmt würde er die Lebensqualität des Volkes erheblich verbessern, aber er könnte ihnen nicht das ewige Leben geben. Sich selbst auf Kosten der anderen zu Ruhm und Glanz zu bringen, das haben die Führer dieser Welt immer wieder geschafft. Aber dazu mussten sie auch über Leichen gehen. Natürlich hätte auch Jesus sich hier an die Spitze setzen können und den Römern die Stirn bieten. Dann würden sich die Befürchtungen des Hohen Rates bewahrheiten und viel Blut müsste fließen, um ein neues Reich zu gründen. Doch Jesus kam nicht dazu, dass andere für ihn, sondern er für sie bluten würde. Unserer selbstverliebten Gesellschaft ruft der Mann aus Nazareth zu: Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Lieb dich selbst, glaub an dich und verwirkliche dich. Jesus garantiert dir, dass von dir nichts bleibt, wenn dein Leben zu Ende ist. Opferst du es aber einem höheren Ziel und setzt du dich für etwas ein, das die Zeiten übersteht, so hast du für das ewige Leben investiert. Es ist dann auch mit dir so, wie mit dem Weizenkorn, das in die Erde gelegt worden ist und später viel Frucht bringt. Weil nun Jesus diesen Weg ging, konnte er auch seinen Jüngern mitteilen: Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Und wenn mir jemand dient, so wird ihn mein Vater ehren. Dieses Angebot macht er nicht nur den 12 Aposteln, sondern jedem, der bereit ist, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Glauben Sie ja nicht, dass es möglich ist, Christ zu sein und sein Leben für sich selbst zu behalten. Nur diejenigen, die es ihm opfern, gehören dazu. Sie können nicht damit rechnen, dass sie reich, angesehen oder einflussreich sein werden, aber die Ehre von Gott dem Vater ist ihnen sicher, weil ihr Leben Frucht bringt. Vielleicht denken Sie, das ist nur etwas für ganz besonders fromme und gute Menschen, die so uneigennützig sind und gern von dem, was sie haben, anderen abgeben. Aber für Sie sei das nichts. Glauben Sie mir, für Jesus war es auch kein Vergnügen, sein Leben der Welt zu opfern. Er sagt nämlich weiter: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Die Uhr tickte unbarmherzig gegen ihn. Er wusste, dass das Kreuz auf ihn wartete. Es würde nur noch 5 Tage dauern und dann würde die Menge, die ihn gerade wie einen König bejubelt hatte, lauthals seinen Tod fordern. Jesus zitterte vor dem, was ihm bevorstand. Er war auch Mensch und hatte den Überlebensdrang. Wie sollte er damit nun umgehen? Sollte er dem nachgeben? Nein, er war gerade dazu in die Welt gekommen, um dort am Kreuz für die Schuld der Menschheit zu büßen. Darum schaute er dem Ort seiner Hinrichtung entgegen und rief: Vater, verherrliche deinen Namen. Mit dem Tod am Kreuz sollte die Welt die Liebe Gottes zu ihr erkennen. Wer Zweifel an den Gott der Liebe hat, sollte sich mit dem auseinandersetzen, was dort auf Golgatha geschah. In dem Augenblick, als Jesus sein Verlangen ausrief, dass der Name des Vaters verherrlicht werde, erschallte vom Himmel her eine Stimme: Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Damals, als er in die braune Flut des Jordan stieg und sich mit seinem Verhalten, mit seinem Volk und der Menschheit identifizierte, konnte der himmlische Vater nicht an sich halten und rief: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott wurde den Menschen gleich, das zeigt, wie sehr er sie liebt. Doch als er seinen Sohn hinschlachten ließ, lieferte er den letzten Beweis seiner unendlichen Liebe zu uns. Das meinte er, als er sagte, er wolle ihn wiederum verherrlichen. Johannes berichtet uns von der Reaktion der Leute, die diese Stimme hörten. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus aber antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Kaum einer ahnte die Bedeutung des Augenblickes. Ein Gericht würde über diese Welt gehen, und der unschuldige Sohn Gottes würde die Stelle der verdammten Welt einnehmen. Damit würde dem Fürst dieser Welt, damit ist der Teufel gemeint, jeder Anspruch auf die Menschheit genommen werden. Seine Macht würde Jesus mit seinem eigenen Tod brechen. Danach würde er die Bewohner dieser Welt zu sich rufen, um bei ihm Frieden mit Gott zu finden. Die Menge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Ja, Israel, dem Volk Gottes ist ein Messias verheißen, der sie auf ewig regiert, in Frieden und Gerechtigkeit. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere beschreibt uns der Prophet Jesaja. Die andere beschreibt uns der Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleichwie viele sich über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm seinen Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Weiter schreibt Jesaja vorausschauend aus jüdischer Sicht: Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Als Jesus sich mit uns identifizierte, da blieb von seiner herrlichen Gottheit nichts, aber auch wirklich gar nichts übrig. Es widersprach so total den Vorstellungen der Zeitgenossen Jesu von dem Messias, dass sie die Ankündigung des Todes am Kreuz nicht richtig einordnen konnten. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Das sind seine letzten Worte im Evangelium nach Johannes, die er an die Öffentlichkeit richtete. Wieder einmal steht das Licht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es zeigt uns die Wahrheit und nicht unseren Weg zu unseren Zielen. Wunschdenken wird bei Jesus enttäuscht. Wer sich den eigenen Vorstellungen hingibt, wird das Licht nicht sehen. Wer aber alles aufgibt und sein Leben in die dunkle, kalte Erde hinabsinken lässt, in diesem Menschen entsteht ein neues Leben, das dem Licht der Sonne zustrebt, um Frucht zu bringen. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.